Heute gibt's was zu feiern bei Motorikonen. Denn der Mercedes SL der Baureihe W113, für die meisten von uns natürlich einfach die Pagode, wird am 14. März 2023 60 Jahre alt. Und was macht man, wenn jemand Geburtstag hat? Man lädt Gäste ein, genau. Tja, mein Gast ist heute natürlich jemand ganz Besonderes. Ich spreche nämlich mit niemand Geringerem als Markus Breitschwert, der bei Mercedes den Bereich Heritage leitet. Über so spannende Themen wie zum Beispiel, was diesen Roadster eigentlich so besonders gemacht hat, wie er entstanden ist, welche technischen Innovationen in dem Auto stecken, welche Motorversion der Favorit von Markus Breitschwert ist und vieles mehr. Und dann verrät uns Markus Breitschwert noch ein kleines Geheimnis, woher er nämlich seine eigene persönliche Pagode bekommen hat und wer sie vor ihm besessen hat. Eine sehr schöne und durchaus auch anrührende Geschichte, das kann ich hier jetzt schon mal ankündigen. Und damit sage ich jetzt erstmal Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Tja, Markus Breitschwert ist heute hier zu Gast, Leiter der Mercedes Heritage Abteilung, die bei Mercedes ganz, ganz oben aufgehängt ist. Markus Breitschwert berichtet nämlich direkt an den Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius. In dieser Funktion untersteht Markus Breitschwert unter anderem auch das Mercedes Museum, da hat er auch sein Büro drin und genau da haben wir uns neulich auch getroffen, um ausführlich über ihn und seinen Werdegang, aber noch ausführlicher über die Pagode zu sprechen. Wir haben hier heute also ein bisschen was vor. Klar, ist ja auch eine Geburtstagsparty. Und deshalb würde ich sagen, wir legen jetzt einfach los. Viel Spaß mit Markus Breitschwert und dem Mercedes-Benz W113 Pagoden SL.
Herzlich willkommen beim Motorikonen Markus Breitschwert.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann, beziehungsweise vielen Dank auch für Ihre Zeit und dass Sie hier zu uns gekommen sind.
Ja, eben, genau umgekehrt ist es nämlich eigentlich. Ne? Herzlichen Dank, dass wir uns heute hier im Mercedes-Museum treffen können, bei Ihnen zu Hause sozusagen.
Absolut.
Ganz super.
In jedem Sinn, ja.
Bevor wir heute über ein ganz besonderes Geburtstagskind sprechen, vielleicht zunächst mal zu Ihnen. Können Sie sich noch an das erste Auto mit Stern in Ihrem Leben erinnern?
Ja, das kenne ich sehr wohl. Einer meiner beiden Großväter, der mütterlicherseits, fuhr die Flosse in Schwarz und hat da seine Kunden besucht. Wir hatten und haben heute noch in der Familie in der 8. Generation mittlerweile eine Schreinerei. Und da bin ich dann ab und zu mit dem Opa auf dem Beifahrersitz rechts vorne ohne Gurt den Kunden entgegengeschaukelt. Und das war ein zutiefst beglückendes Gefühl, weil meine Eltern zu jener Zeit einen Indianer-roten VW-Käfer fuhren mit völlig anderen Innenraumgeräuschen, mit einem völlig anderen Geruch innen drin und mit einem Fahrverhalten, was mir als kleinem Jungen, suspekt war.
Auf was für ein Auto haben Sie denn dann Ihren Führerschein gemacht?
Da sage ich, da gab es damals eigentlich nur eines, das war ein VW Golf.
Einser Golf, Zweier Golf.
Das war ein Zweier.
Ja, passt auch.
Ein Einser. Okay. Ich bin schon ein bisschen älter mittlerweile. Nee, muss ein Einser gewesen sein. Okay. Aber war Spaß, war gut. Also habe ich gerne.
War tolerabel.
Und damals gab es ja nicht die Frage mit oder ohne Automatik. Da hast freudigst geschaltet. Einer der 5 besten Tage meines Lebens war der Tag, als ich meinen Führerschein machte. Als ich den hatte. Das werde ich nie vergessen. Da bin ich nach Hause gerannt. Dann hatten wir damals schon zwei Fahrzeuge in der Familie. Meine Mutter hatte einen quietschgelben Käfer 1302, 20 Liter Normalverbrauch. Und dann sind wir ein bisschen durch Stuttgart gefahren. War sehr nett.
Was war denn dann Ihr erstes eigenes Auto?
Ha, jetzt wird es immer kompromittierender. Mein erstes eigenes Auto war ein, ich glaube, 1973 oder 74 Baujahr Audi 100 in den USA verkauft unter dem Zusatz LS. Bei uns stand da einfach 100 oder 100L. Vorne vier Augen, noch die gepfeilte Motorhaube, Vorderradantrieb, keine Mittelkonsole, Lenkradschaltung, super toll. Du konntest die Kiste pfeifen lassen beim Anfahren ohne Ende. Stahlfelgen mit Fake-Kappen, die ich drauf gemacht habe, die so ein bisschen Alu-Rennatmosphäre verbreiteten. Und ich habe noch zwei Nebelscheinwerfer, obwohl er vier Augen hatte, hat er dann sechs. Ich habe zwei Nebelscheinwerfer nach unten zeigend an der groben Stoßstange angebracht und habe dieses Auto sehr gemocht.
Wie hat sich es dann zur Marke mit dem Stern verschlagen?
Wie sind Sie? Ja, verschlagen nicht. In dem Moment, als man es sich leisten konnte, das war völlig klar. Ja. Das beste Auto der Welt. Auch ein Auto, ganz ehrlich, was eine Marke, eine Firma, ein Unternehmen, was halt hier fest verwurzelt ist und was die Menschen, die hier leben, sehr gut zum Ausdruck bringt. Die Kultur, die hier entstanden ist. Wo die Menschen herkommen, ist dabei zweitrangig. Mhm. Die Mercedes-Schwaben können in Ankara geboren sein, sogar in Karlsruhe, also in Baden, bei Benz ja nun daher kommt. Aber die Grundeinstellung, dass man sich in seiner Arbeit wiederfindet, dass man stolz drauf ist, an einer Sache mitzuwirken, die Zeit überdauern wird, von der man weiß, dass sie auch in Jahren noch zuverlässig sein wird, dass sie in Jahren noch Stolz auslösen wird und auch Bewunderung und Gesprächsstoff sein wird. Das Miteinander, was in einer Automobilfirma zwangsläufig der Fall ist, die vielen Gewerke, die man hat, die Menschen mit unterschiedlichsten Talenten, das ist faszinierend. Und dieser südwestdeutsche Arbeitsgeist, der ums Auto herum sich da versinnbildlicht, der hat mich immer fasziniert. Ich liebe Autos. Mein Vater hat die Produktion eines Zulieferers geleitet. Wir hatten immer Ingenieure in der Familie. Von daher war es völlig klar, egal aus welcher Richtung du kommst, das ist die Firma. Und das erste Mercedes-Fahrzeug, was ich selber hatte, war dann ein Jahreswagen, fast schon die letzte Produktion, W201. Mhm. In Schwabenmetallic, sprich Schwabenmetallic ist solid weiß. Das Auto ist heute noch in der Familie. Habe ich dann später einem Onkel von mir verkauft, der im hohen Alter, der es bis ins hohe Alter gefahren hat, mit 96 Jahren, glaube ich, verstorben ist. Und einer seiner Enkel fährt es heute mit H-Kennzeichen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort bin und sage, mach mal die Garage auf, ich will mal wieder sehen.
Schön zu wissen, wo er abgeblieben ist.
Ne? Absolut.
Ja, ja. Mal beruflich, wie sind Sie beruflich zu Mercedes gekommen? Wie hat es angefangen für Sie? Wie sind Sie eingestiegen?
Ja gut, ich bin hier in die Nachwuchsgruppe eingestiegen. Das ist eine schöne Sache, die es heute noch gibt, wo man Menschen mit unterschiedlichen Richtungen durch Projekte, durch komplexere Abläufe durchbringt, über anderthalb Jahre bis zwei Jahre. Zwischen einem und zwei Jahre dauert das, je nachdem. Ich bin in die Controlling-Richtung eingestiegen, habe auch sehr gerne Controlling gemacht. Da kriegst du tiefe Einblicke, verstehst gleich, wie die Firma tickt, kennst die Prozesse, lernst sie gut kennen, hast halt nicht nur einen Zugriff auf eine Sache. Und in der Zeit habe ich Werkscontrolling in Düsseldorf gemacht, im damaligen Transporterwerk, wo mich später dann der Weg wieder hingeführt hat. Ich war in der Methodenabteilung hier und habe Last in, First out, First in, First out, Bewertungsmethoden versucht mit weiterzuentwickeln. Und bin dann in die Konzernstrategie, Konzerncontrolling, strategisches Controlling. Und da bin ich dann geblieben zunächst mal, habe dort Marktanalysen gemacht für strategische Fragen, wurde dann, was bei in unserer Firma ein wichtiger Weg ist, Direktionsassistent. Habe dann verschiedene Dinge in diesem Konzern über mehr als 30 Jahre hinweg erleben dürfen und mitgestalten dürfen. Und das war eigentlich auch ein Grund, wissen Sie, warum ich damals mit einer gewissen Hellsichtigkeit gesagt habe, da solltest du hingehen. Und warum ich es bis zum heutigen Tag jedem, der mich fragt, auch gerne empfehle. Ein Auto ist ein sehr komplexes Produkt. Das Automobilgeschäft ist noch komplexer als das Produkt. Das heißt, du hast hier sehr viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Gewerken, Talenten, Hintergrund, Können, Wissen, die zusammenarbeiten. Und wenn du jetzt einfach sagst, das Leben währt nicht ewig, da erschien mir einfach so ein Automobilunternehmen ein Ort zu sein, wo man mit ein bisschen Gutwilligkeit auf der eigenen Seite und auf der Seite der Menschen, mit denen man zusammen ist, über die Jahre hinweg nicht ein Leben hat, sondern 8, 9, 10 verschiedene Leben haben kann. Und ich konnte halt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge machen. Ich war mal Politikchef der alten Mercedes-Benz AG. Ich war mal einer der 3 Prozessmanager für die Daimler-Chrysler-Integration. Ich war mal der Portfoliochef inklusive der Projektführung für die abgeleiteten zu entwickelnden Fahrzeuge bis zum Design-Freeze. PKW, ich war Chef der Marketingstrategie. Bei mir hingen auch Dinge wie die Marktforschung, das Produktmanagement für die kleinen Baureihen. Und das ist ultra befriedigend, weil da gestaltest du Autos sehr aktiv mit, zusammen mit den Designern. Unser PKW-Designer damals war ein junger, aufstrebender Design-Star am Himmel, der Murat Günak. Und damals hatten wir noch viel selber gespachtelt. Und dann standen wir irgendwann in der Nacht in Sindelfingen, da hinten im Bau 80, in den Ateliers, um eine neue B-Klasse, die es vorher nicht gab, zu gestalten. Ich habe Produktkliniken in den USA, in Pasadena veranstaltet und auch hier in Europa. Und dann hat man die Nase, sag ich mal, unauffälliger gemacht, hat den Innenraum optimiert. Das hat großen Spaß gemacht. Und irgendwann dann kamen 2 Menschen, die ich als große Vorbilder hier im Konzern hatte, der frühere Vertriebsvorstand Joachim Schmidt und der PKW-Chef Jürgen Huppert, und haben gesagt, du musst übers Wochenende überlegen, ob du an einen Ort der Welt gehst, zu etwas, was hierarchisch sehr beeindruckend ist und eine große Aufgabe, oder ob du Präsident und CEO in Kanada werden willst. Da habe ich gesagt, da brauchen wir wohl nicht bis Montag warten. Wir gehen nach Kanada. Und da sind wir dann mit Familie 8 Jahre lang geblieben. Das war eine wunderbare geschäftliche Zeit. Wir haben von 11.000 Fahrzeugen auf über 30.000 Fahrzeuge ein Geschäft aufgebaut. Wir waren sehr profitabel auch. Und als ich ging, war der Markt immer noch 15% der Gesamtmarkt tiefer als in dem Jahr, bevor ich kam. Das heißt, wir haben uns massiv gegen den Markt bewegt. Wir haben Kompaktluxus in Nordamerika begründet mit Einführung der B-Klasse, für die ich ja vorab auch mitverantwortlich gezeichnet habe. Und dann gingen wir vom besten Land der Welt in die beste Stadt der Welt. Das ist London, nächst zu Stuttgart natürlich. Und war ich dann Präsident und CEO der Mercedes-Benz Großbritannien, UK. Das war auch eine unglaublich gute Erfahrung.
Nur die Lenkräder sind auf der falschen Seite, ne?
Das würden dir Briten nach einer Viertelstunde so widerlegt haben, dass du nicht mehr weißt, warum du Linkslenker für korrekt halten würdest. Angefangen von der Tatsache, dass es kein Motorboot gibt, wo das Lenkrad links ist, die sind immer rechts. Bei uns waren sie früher auch übrigens. Es fing hier an mit Rechtslenkern, weil du aber eben Rechtsverkehr mit Rechtslenker. Aber es war wichtiger, am Kandel, am Randstein der Straße zu sein, als in der Straßenmitte, weil es weniger Gegenverkehr gab, aber viele Dinge, die am Rand standen.
Das war nachvollziehbar. Und beim Boot heißt es ja sogar Steuerbord.
So sieht es aus. Ja, dann war ich beauftragt, eine neue Vertriebsregion Europa zu schaffen, aus all den europäischen Vertriebsgesellschaften und die zu leiten, was ich jahrelang gemacht habe. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Transporterdivision übernehmen wolle. Da war ein bisschen Sanierungs- und Transformationsbedarf. Und den habe ich dann wahrgenommen, umgesetzt. Das war sehr erfolgreich. Und dann wollte ich eigentlich in Ruhestand gehen mit 60 Jahren, wie das diese Firma auch ermöglicht, und mich ein bisschen mehr Kanada und Großbritannien wieder zuwenden. Und dann sagt der Vorstandsvorsitzende, also er hätte da mal eine große Bitte, weil das Thema mit der Luxuspositionierung auf der einen Seite und der technischen Transformation auf rein Batterie und Connectivity, das aufzuladen und das strategisch glaubhaft zu machen, das gehe nur mit Authentizität, die wir ja haben. Und da wolle er jemanden direkt bei sich haben, der ihm das, unterstütze, ihm da zur Hand gehe und das sicherstelle. Und da habe ich auch keine 2 Sekunden gezögert und habe gesagt, das machen wir gerne. Und das machen wir jetzt. Mhm. Und das ist der Ursprung dieser neuen Division Mercedes-Benz Heritage, über die wir sicherlich nachher noch ein bisschen reden können.
Absolut.
Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Was hat es bis jetzt am meisten Spaß gemacht? Oder macht es immer da Spaß, wo man gerade ist?
Immer da, wo man als Nächstes sein wird.
Okay. Wir sind ja heute nicht aus Zufall hier, sondern es gibt einen Geburtstag zu feiern. Der W113, auch bekannt als die Pagode, der Pagoden SL, wird 60 Jahre alt. Das Auto wurde ja am 14. März 1963 damals in Genf präsentiert. Wie würden Sie den SL, also die Pagode, sagen wir jetzt mal einfach so, der Einfachheit halber, in seine Zeit einordnen?
Also ich denke, das war ein Fahrzeug und ist bis zum heutigen Tag, was epochal etwas Neues eröffnet hat. Das ist eine Stilikone. Das ist ein Fahrzeug, was sehr klar in der Linie daherkommt, sehr freundlich auch im Ausdruck, nicht pompös, aber ultra elegant, sportlich elegant. Gleichzeitig meinem Ideal eines Roadsters, was sehr britisch ist, sehr, sehr nahe kommt. Das ist ein agiles, kleines Fahrzeug, was man sieht, wenn man es neben eine heutige, was auch immer, Design-Ausgabe eines Kompaktfahrzeugs selbst stellt. Das ist ein feines Fahrzeug. Und es hat Standards gesetzt. Gleichzeitig hat es den Sicherheitsstandard massiv nach vorne gebracht. Der erste Sportwagen der Welt mit Knautschzone, mit steifer Fahrgastsicherheitszelle, geknickte, mit Gelenk versehene Lenksäule, Pralltopf, später Dreipunktgurt. Ein Fahrzeug vorne Scheibenbremsen, später hinten auch. Und ein Fahrzeug, das wirklich Spaß vermittelt hat und die 200 km/h geknackt hat oder erreicht hat, was damals auch wichtig war, aber ohne jetzt ganz klar ein Supersportwagen zu sein. Denn in der Linie hatten wir ja davor den 300 SL in der Roadster, in der Flügeltürausführung, und wir hatten den 190er, die beide schon, sag ich mal, aus gleicher Vergangenheit stammten, die wesentlich üppiger gestaltet waren in diesem...
Fast schon barock, ne? So im Vergleich jetzt zur Pagode.
Ja, man nennt es barock. Ich sag mal, die 50er Jahre mochten die runden Formen. Mhm. Wissen Sie, man kam aus einer sehr... aus einer Zeit, in der die Menschen glaubten, dass kantige Kinnbacken was Tolles sind. Und da ist es schon sehr sympathisch, wenn man ein paar Jahre lang sagt, ach, rund und weniger aggressiv ist doch auch ganz schön. Ist auch ein, ich bin auch sehr stolz und froh, dass unsere Autos bis zum heutigen Tag normalerweise ein freundliches Gesicht haben. Mhm. Ich mag Autos nicht, die finster blicken, wirklich nicht. Mhm. Und das gehört bei uns wirklich auch zum Stil dazu. Diese zwei Fahrzeuge, das eine ein Supersportwagen, der 300 SL, ganz klar die enge Verbindung auch zum Rennsport. Supersportwagen wird man es heute nennen und nennt man es bis zum heutigen Tag.
Aber auch technisch, ne? Ich meine, Gitterrohrrahmen, Sechszylinder, Einspritzermotor, also direkt Einspritzer.
Ja, genau. Hey. Und ich meine, das ist nun sehr anders als bei der Pagode. Wobei, nochmal, wir hatten dann auch den Sportwagen fürs freundliche Überland und durch die Stadt fahren, den 190er. Das eine Fahrzeug, 215 PS, der 300 SL, 105 PS. Der 190er.
Technisch auch viel weniger komplex.
Das eine, ne? Ein Sechszylinder, das andere ein Vierzylinder. Die Komplexität nicht zu vergleichen. Und da haben wir nun unsere Pagode in sukzessiv und nur kurzfristig überlappend einer Sechszylinder-Technik, die 200 km/h knackt, die in den ersten zwei Ausführungen, 230er, 250er, 150 PS hat, dann in der 280er-Ausführung die 170 PS erreicht.
Kommen wir nachher noch drauf. Ja.
Wichtiger auch dann die Beschleunigungswerte massiv verbessert, von 11 Sekunden beim 230er auf 10 beim 250er und auf 9 dann, wow, beim 280er. Das ist ein Sportwagen in seiner Zeit, ein Sportwagen, der von der Nierentischphase hineinleitet in die modernere Architektur, auch des Wohnens, auch des Lebens, der sehr zeitgemäß ist, der nicht pompös ist, der aber stilikonisch weit über den Tag hinaus wirkt, eigentlich bis heute.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Am 14. März 1963 auf dem Genfer Automobilsalon war es soweit. Mercedes-Benz präsentierte den neuen 230 SL. Ein klares Merkmal vom berühmten Vorfahr 300 SL bekam die Pagode schon mal gleich mit auf den Weg. Den gleichen Rad stand nämlich, der genau 2400 mm betrug. Länge der Pagode 4,28 Meter, Breite 1,76 Meter, Höhe 1,30 Meter. Angetrieben wurde der 230 SL vom M127 Sechszylinder-Reihenmotor aus der Limousine W111. Dabei wurde allerdings für mehr Leistung eine 6-Stempel-Einspritzpumpe verwendet, der Motor von 2,2 auf 2,3 Liter aufgebohrt. Und so kam er dann auf eine Leistung von immerhin 150 PS und 196 Newtonmeter Drehmoment und hieß deshalb auch nicht mehr M127, sondern M127-2. Ab Ende 1966 wurde aus dem 230 SL dann der 250 SL mit dem M129-3 Motor, der 2,5 Liter Hubraum und mit 216 Newtonmetern auch ein kleines bisschen mehr Drehmoment hatte. Ab 1968 wurde dieser Motor dann schon ersetzt durch den M130, einen 2,8 Liter. Der war zwar grundsätzlich noch vom Vorgängermotor abgeleitet, hatte aber keine paarweise angeordneten Zylinder mehr und statt 4 jetzt 7 Kurbelwellenlager. Der 280er leistete 170 PS und brachte 240 Newtonmeter Drehmoment. Das Ergebnis waren dann, Markus Breitschwert hat es gerade schon gesagt, 9 Sekunden von 0 auf 100. Die V-Max war mit rund 195 bis so 200, aber über die Bauzeit bei allen Motorisierungen annähernd gleich. Kam auch ein bisschen drauf an, ob man ein Schaltgetriebe oder eine Automatik bestellt hatte. Der 280 SL war dann übrigens auch die meistverkaufte Version der Pagode. 23.885 Exemplare wurden bis März 1971 hergestellt, vom 230er nur 19.831 und vom 250er, wurde ja nur kurz gebaut, sogar nur 5.196. Vielleicht noch ganz interessant, die Preisgestaltung der damaligen Zeit. Nach der Preisliste vom April 1970 konnte man die Pagode für 24.253 Mark 50 kaufen. Na, ich glaube, für den Preis wird sie heute jeder nehmen. Nur so zum Vergleich, das andere Cabrio von Mercedes der Baureihe W111 kostete mit dem gleichen Motor als 280 SE Cabriolet 29.914 Mark 50. Wer aber lieber einen Mercedes 600 Pullman haben wollte, der musste zur gleichen Zeit 68.043 Mark bezahlen. Anders gesagt, der 600er kostete mehr als 2,5 Pagoden. Wem das dann doch zu teuer war, der konnte natürlich auch einfach noch ein bisschen in der Ausstattungsliste schmökern und ankreuzen. Einen rechten Außenspiegel für die Pagode gab es für 15,54 Mark. Das Hardtop, das von Mercedes damals Coupé-Dach genannt wurde, kostete 1.320,90 Mark. Ein Sperrdifferential kostete 177,60 Mark. Und eine Anhängerkupplung, ja, die gab es tatsächlich auch für den SL, kostete 316,35 Mark. Ah, Moment, und noch ein schönes Detail natürlich. Ein Autotelefon von Becker Telefunken konnte man sich für den hübschen Aufpreis von 9.157,50 Mark dazu bestellen. Ja, und wie ein 280 SL so klingt, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
Woher kam denn diese neue Sachlichkeit? Sie haben gerade schon so die Architektur angesprochen. Ja. Aber diese, das war ja eigentlich dann schon, wenn man sieht, was vorher war. Wir haben jetzt lange über den 300 SL und über den 190 SL gesprochen. Das war ja schon ein mutiger Schritt. Ne? Weil es ja wirklich war, ja, eigentlich ein fast schon kühner Bruch war sozusagen, ja, mit dem Design, was vorher da war. Ne?
Das sagt man so einfach. Das Lustige ist ja, die Verantwortlichen waren...
waren die gleichen.
Dieselben sogar. Ja. Und wir haben hier Friedrich Geiger, der nach wie vor der Chef der Stilistik ist. Wir haben Karl Wilfert, der ein mit harter Hand führender österreichischer Technikgenius ist. Wir haben Rolf Uhlenhaut, der alles möglich macht, was konstruktiv dem Karl Wilfert so einfällt. Und wir haben ein Auto, was stilistisch eher ins Bauhause gespielt, aber elegant und deswegen als funktional gilt. Ich sage Ihnen, das Auto war alles möglich, aber nicht funktional. Was der Wilfert bzw. der Geiger zugelassen haben, was der Wilfert gefordert hat, der Geiger erkannt hat, gute Idee. Und der Paul Brack als damals 30-jähriger Designer genial aufs Papier geschmissen hat. Das war zunächst mal technisch überhaupt nicht gut umsetzbar. Also die CW-Werte vom 190er sind deutlich besser als die von der Pagode, zunächst mal.
Gut, aber das man hat ja damals noch nicht so viel Zeit im Windkanal verbracht. Insofern war es ein bisschen egal. Ne?
Die Produzierbarkeit des Pagodendachs war äußerst schwierig. Den flachen Kofferraumdeckel stabil zu halten, der war nämlich breit. Das Fahrzeug ist relativ breit, es ist relativ kurz und relativ breit. Das war eine produktive Produktionsherausforderung. Also die Ingenieure würden gesagt haben, funktional ist das nicht, da müssen wir uns ja richtig anstrengen. Und Wilfert sagte, ich bin Ingenieur, ihr seid hier, um euch anzustrengen, das kriegt ihr hin, wir wollen diesen Stil. Und Friedrich Geiger, der nach wie vor der leitende Designer war, hat gesagt, ja, so wollen wir das. Also mir gefällt es gut, weil es halt zeigt, dass man sich da Gedanken gemacht hat, dass man nicht gesagt hat, jetzt machen wir halt den nächsten größeren Nierentisch, weil es so schön war. Was heute noch Leute im Design sagen, man hätte auf der Tradition erstmal weitermachen können. Und man hat gesagt, ja, das haben wir jetzt bewiesen und das wird eine Ikone, jetzt machen wir die nächste Ikone und zeigen, dass wir das auch können. Also ich finde das auch wiederum ein wunderbares Beispiel für die Innovationsfähigkeit und auch den Wagemut, der in dieser Firma dann immer wieder herrscht. Und ich glaube halt, das ist möglich, weil man doch so verwurzelt ist, weil man auf Traditionsgrund steht. Da kann es dann auch mal so ausgreifen, dass andere Leute Schwindelgefühle kriegen.
Wer war denn eigentlich dann wirklich der verantwortliche Designer? Also wer hat das Auto wirklich gezeichnet? War es der Friedrich Geiger? Oder
nee, gezeichnet hat es der Brack, der Paul Brack. Und die Pagode ist jetzt 60. Der Paul Brack ist weiterhin in guter Gesundheit und wird 90. Mhm. Und ist ein äußerst, finde ich, farbiger und unterhaltsamer und belebender Erzähler. Der hat es sehr gut hingekriegt. Aber alles, was der Projektverantwortliche will, der Designer zeichnet, muss dann halt der Konstrukteur am Schluss möglich machen.
Wie haben Sie es denn möglich gemacht? Also bleiben wir mal beim Kofferraumdeckel.
Indem sie halt gute Ingenieure sind. Wenn sie den Kofferraum öffnen, sehen sie ja innen die Innenstruktur, die man sich da ausgedacht hat, gelocht, damit sie nicht zu schwer wird. Und das sind alles Dinge, die man heute kennt, die jeder heute gar nicht beachtet, zumal sie heute meistens verkleidet sind. Damals war das neu. Und davor hatte man halt Kofferraumdeckel, die rund waren und per se eine gewisse Stabilität hatten. Das ist toll, das gefällt mir.
Pagodendach musste man auch irgendwie realisieren, ne?
So sieht's aus, in der Produktion vor allem. Und das Ironische ist ja, dass das Fahrzeug nach etwas heißt, was bei 80% aller Fahrzeuge normalerweise gar nicht montiert wird, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Weil du es halt doch entweder offen fährst und dann per se das Hardtop nicht dabei hast. Und selbst wenn du geschlossen fahren willst, machst du dieses wunderbar einfach zu bedienende Faltverdeck hoch. Also die Pagode in der Pagode wird als Pagode gar nicht so oft erkenntlich.
Außer man hat eine California-Ausführung. Und
das ist wohl wahr, ja. Und ist nicht in Kalifornien, wo es halt nicht so oft, it never rains in Southern California, aber in Stuttgart halt schon.
Bleiben wir noch kurz bei der Linie. Die Pagode war ja dann auch eigentlich so ein bisschen die Blaupause für ein ganzes Jahrzehnt bei
alles,
Mercedes.
Ne?
Ja, also für den 108er, für den 600er sogar, wenn man will, noch bis zum Strich 8er kann man eigentlich diese Linien von der Pagode immer wieder erkennen.
Also nicht, wenn man will, definitiv. Und das waren absolut wegweisende Grundformen. Und ich sage Ihnen auch der R107 in seiner Form ist eine zeitgemäße Interpretation der Grundform der Pagode. Mhm. Bis hin zum Hardtop, die auch beim R107, auch wenn es keiner erwähnt, leicht konkav ist. Mhm.
Womit wir so ein bisschen wieder beim Thema Sicherheit sind. Also ja. Die Pagode war ja so wirklich eigentlich revolutionär beim Thema Sicherheit. Ne? Also der erste SL, bei dem es dieses Thema Sicherheit wirklich zum Tragen kam, auch natürlich dank Bela Bareni.
Ja.
Also steifere Fahrgastzelle, Knautschzonen, Lenksäule mit Gelenken.
Absolut, das war der erste Sportwagen, der sowas überhaupt hatte. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen. Den Schritt hatte man zuvor ja getan, als es um das Thema 110 und 111, 112 ging. Da hatte man das schon erprobt. Wenn du heute einen Ponton gegen die Barriere schießt, was man natürlich nicht mehr tut, das sind ja keine Barbaren, und im Vergleich dazu einen 110er und hast in beidem die Crashtest-Dummies drin, dann sieht zwar der Ponton außen unzerstörter aus, aber umso zerstörter ist der Crashtest-Dummy, weil halt die Energie auf den Korpus wirkt. Und im anderen Fall zwei Dinge, die Bareni genialerweise entdeckt hat, zum Tragen kommen, nämlich die Crumpling Zone, die Crash-Zone, die Energie absorbiert, und die steife innere Fahrgastzelle, die nicht kollabiert. Mhm. Und die dich auch nicht aufspießt, wie bei vielen Fahrzeugen, wenn der Aufprall, die Energie, der menschliche Körper auf der Grundgeschwindigkeit ist und im Bruchteil einer Sekunde praktisch die eigene Bewegungsenergie aufnehmen muss und die wird aufgenommen von einer starren Lenksäule, dann führt das zu schlimmsten und schwersten Verletzungen. Und all das hat Bareni erkannt, bedacht und im Prinzip ausgeschaltet, soweit es überhaupt dann auch noch ohne Gurt zu der Zeit ging. Und dann kamen noch die Gurte. Tolle Sache. Und dieses Fahrzeug war der erste Sportwagen, bei dem es sowas umgesetzt überhaupt gab. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Mhm. Mhm. Ohne dass man von außen irgendwie dran denken würde. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich selber ja auch nun mit Traditionsfahrzeugen oft unterwegs bin, fühle ich mich dann schon in einer Pagode immer sehr gut aufgehoben an der Ecke.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn man mal weiß, wie das ist, dass so eine starre Lenksäule auf einen zeigt die ganze Zeit so beim Fahren, ja.
Ja, genau.
Absolut. Kann durchaus ein unangenehmes Gefühl sein.
Ja.
Technisch, Sie haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen, entsprach die Pagode ja in vielen Details dem 220 SE.
Ja, ja, so ist es. Wir sind halt, wie gesagt, wir sind ja hier verwurzelt. Wir sind eine schwäbische Firma und zum Grunddogma gehört, dass man alles verwertet, was man hat. Von daher handelt es sich im Kern um ein Fahrzeug mit einer modifizierten Bodengruppe der bestehenden Limousinenbaureihe, leicht verkürzt, mit den Radaufhängungsgruppen auch. Und auch der Motor wurde zunächst mal modifiziert und auf Sport gebracht. Das passt.
Ist auch ein bisschen aufgebohrt, glaube ich.
Ja, ne? Genau. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, genau. Ein bisschen aufgebohrt. Mhm. Hier passt es wörtlichst, genau. So sieht's aus. Und das ist wiederum auch etwas, was halt in dieser Firma von Anfang an drinsteckte. Wir Wir schauen, egal was wir machen, nach Lösungen, die tragfähig sind. Und wenn wir mal eine haben, dann wird die aber auch benutzt. Wir sind damit, glaube ich, aus diesem lokalen Kulturkreis heraus zu einer guten Inkarnation ins Auto gekommen. Das war früher mal hier eine arme Gegend. Mit keiner Schwerindustrie, weil es kein Erz im Boden gab, mit keiner großagrarischen Struktur, weil es Realerbteilung gab. Alle Kinder kriegten gleich viel, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Das heißt, man hatte Brain Capital. Das, was man im Schädel hatte, war das Kapital. Und das galt für praktisch ganz Süddeutschland bis hin nach Österreich und in die Schweiz. Und in den unterschiedlichen politischen Systemen, in einer Schweizer Republik, genauso wie in einem Königreich Württemberg und in den umliegenden Ländern, haben sich die Regierungen Gedanken gemacht, wie man das voranbringt, haben Scouting, wie man heute sagen würde, betrieben, haben Gewerbeschulen gegründet, haben polytechnische Schulen gegründet, haben junge Leute ausfindig gemacht, die man technisch schulen kann. Und so entstand eine verarbeitende technische Industrie, eine mechanische und elektrotechnische Industrie, die getrieben war von der Erkenntnis, wir sind zu arm, um was Billiges zu machen oder zu kaufen. Das, was wir machen, das muss halten, das braucht das beste, bestmögliche Wissen, das bestmögliche Material und die bestmögliche Verarbeitung. Und das ist das Beste oder nichts, weil wenn wir es nicht haben, geht es auch nicht durchs Werkstor raus. Und das ist die... Das ist die Denke, und wenn ich dann für meine Limousinen gute Lösungen habe und ich denke, jetzt baue ich einen Sportwagen, dann schaue ich mal, was habe ich da und was kann ich daraus machen. Und das führt dann zu sehr schönen, konstruktiven Lösungen und zu einem Minimum an Schlupf, also an Verschwendung.
Haben wir der Realteilung eigentlich die Pagode zu verdanken?
Also, Sie mögen ein bisschen lächeln, aber ich bin schon zutiefst davon überzeugt, dass es keine globalen Marken gibt, die von allen Teilen der Welt irgendwas in sich aufnehmen. Sowas wird nicht erfolgreich. Es gibt global erfolgreiche Marken, die sind aber lokal verwurzelt. Mhm. Und Marke heißt ja, ich markiere was, ich grenze was ab gegen alles, was es nicht ist. Und das braucht Originalität, das braucht Authentizität, das braucht Glaubwürdigkeit. Und das sehen Sie bei vielen Sachen, wenn ich sage Zigarre, dann denken Sie Havanna. Wenn ich sage Rotwein, dann denken Sie vielleicht Bordeaux, vielleicht Burgund, vielleicht Barolo, vielleicht Rioja. Aber Sie denken an einen Ort, an dem Menschen seit vielen Generationen sich der Verbesserung, dem Ausbau dessen widmen, was sie halt sehr, sehr gut können. Wenn ich sage Mode, denken Sie vielleicht Paris, vielleicht Mailand, aber auch da hast du halt Menschen, die das sehr lange sehr gut hinkriegen und sehr gut können. Und das ist hier genau gerade so der Fall. Daran glaube ich wirklich, dass diese lokale Verwurzelung einer Luxusindustrie im Sinne von konzeptionellem Luxus, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass das hier in dieser lokalen Art durchaus unterstützt ist. Deswegen haben Sie hier natürlich auch, das geht ja nicht nur um Autos, und wir haben ja auch Porsche, wir haben ja auch ein paar andere Marken im Umkreis, die alle darauf gewachsen sind. Sie haben aber auch hier in Liechtenstein haben Sie Hilti, was aus der gleichen Philosophie kommt. Sie haben hier mit Stihl einen Kettensägenhersteller, der aus der gleichen Philosophie kommt. Sie haben mit Kercher einen Hochdruckreiniger-Produzenten, der aus der gleichen Philosophie kommt. Mhm. Das Zeug geht nicht kaputt, das hält, das erfüllt den Zweck. Da wird ständig drüber nachgedacht, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es jetzt ölfrei machen? Wie kann ich es emulsionsfrei machen? Wie kann ich es auf Akku setzen? Und das ist sehr beeindruckend. Dieser Innovationsgeist und diese, also wirklich Nachhaltigkeit, die da drin ist. Und unser Luxus ist ja, wir sind keine billige Marke, aber wir sind eine preiswerte Marke. Der Luxus, den wir haben, ist nicht 5 Diamanten statt 2 Diamanten. Der Luxus, den wir haben, ist, Luxus heißt ja Überfluss ein Stück weit. Der Überfluss ist ein Überfluss des guten Konzepts, ein Überfluss an Mühe, die man reinsteckt, ein Überfluss an Ingenieuranstrengung, ein Überfluss an Vorbereitetsein auf was immer kommt. Und das sehen Sie auch in dieser Pagode, dass da jemand drüber nachgedacht hat, was passiert, wenn ein Unfall passiert, was passiert, wenn ich verreisen will. Die Pagode hat eine wesentlich bessere Raumausnutzung wie der Vorgänger. Und von daher ist es ein Fortschritt und es ist ein wunderbares Auto, wo sie heute halt sagen, wir gehen zu zweit mal für ein paar Tage irgendwo hin. Du hast einen vernünftigen Kofferraum, du hast eine tolle Beinfreiheit beispielsweise. In der Pagode einer unserer Söhne ist so knappe 2 Meter hoch. Der sitzt da locker drin, auch mit geschlossenem Verdeck, weil du einen langen Fußraum hast, was du in vielen Sportwagen heutiger Prägung gar nicht mehr hast. Großwüchsige Menschen sitzen da sehr angestrengt, aufrecht. Und das ist durchdacht. Das ist sehr, sehr überzeugend. Da weiß man auch, das ist vorbereitet auf vieles, was noch kommt. Das kann man noch sehr lange benutzen.
Es ging los mit dem 230 SL. Das war der Motor, von dem ich gerade gesagt habe, aufgebohrt. Ne?
Ja.
Später gab es dann für relativ kurze Zeit den 250er.
So sieht's aus.
Und schließlich landete man beim 280er.
Ja.
Wo waren da die Unterschiede neben dem Hubraum jetzt?
Also ja, Hubraum natürlich, weil die Nomenklatur damals tatsächlich das Hohlmaß sozusagen umriss. PS-mäßig gar nicht so sehr. Der 250er, der 230er haben die gleiche Horsepower. Nämlich 150 PS, der 280er hat dann 170. Das Drehmoment hat sich verbessert. Sie haben dann bei den größeren Volumina und später auch bei den haben sie Ölkühler drin. Sie haben die Mittelbohrung zur Wärmeabführung vergrößert. Das Drehmoment schlägt sich dann nieder, auch ohne die PS, aber mit den PS vom 280er natürlich erst recht, in Beschleunigungszahlen, die sich stark verbessern. Es ist schon eine Welt, wenn du von 11 Sekunden beim 230er zu 10 Sekunden beim 250er zu 9 Sekunden beim 280er kommst.
Vor allem, wenn man immer bedenkt, in was für einer Zeit das war.
Absolut, ja, absolut. Und ich habe selber einen 280er und bin im Moment ein bisschen verlegen, weil ich durch ein hier nahegelegenes Radargerät angeblich zu schnell gefahren bin.
Ich wollte leider auch.
In der Freude der Beschleunigung, aber ich kann das gar nicht glauben. Wir müssen das mal überprüfen.
Da wären wir schon bei meiner nächsten Frage. Was ist denn aus Ihrer Sicht der ideale Motor für die Pagode? Also jetzt nicht, wenn es um die Radarfallen geht, da ist natürlich der 230er wahrscheinlich der beste Motor. Aber,
ja, das kommt darauf an, wie Sie sehen. Ich sag mal, wenn Sie die ursprünglichste haben wollen, nehmen Sie den 230er. Wenn Sie die seltenste haben wollen, nehmen Sie den 250er. Der 280er als Sechszylinder mit 170 PS ist natürlich schon eine sehr schöne Maschine, die ich persönlich bevorzuge. Es ist auch eines der wenigen klassischen Autos, wo ich sage, gerade weil es damals so neu war, da genieße ich die Automatik. Auch das muss man sagen. Es gab ja bis in die 70er, 80er Jahre hinein hast du ja bei Automatikfahrzeugen üblicherweise ein Schleudertrauma gekriegt und dann immer diese Gedenksekunden in der Beschleunigung. Du hast Gas gegeben, da konntest du ein halbes Vaterunser sprechen, bis dann irgendwann mal vielleicht angezogen hat. Und zwar dann mit Schlag und sehr unvermittelt. Diese Automatik, die geht wie Butter, heute noch. Das ist ein Traum. Und das sage ich auch, Hut ab. Zu der Zeit unglaublich.
Mhm. Der liebe Erich Wachsenberger hat ja auch mal mit einer Pagode experimentiert, den M100 eingebaut.
Ja.
Ist das nicht fast ein bisschen schade, dass das Auto dann nicht in Serie gebaut wurde?
Also,
oder wäre es ein Tick zu viel gewesen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, da haben wir einfach Spiel für eine weitere Sendung. Wir können mal, ich biete Ihnen das an, wir können mal eine kleine Auswahl all dessen, was nicht gebaut wurde.
Oh, sehr gerne, ja, da bin ich sofort dabei.
Und ich gebe Ihnen dann 2 Packen Papiertaschentücher und mir 4 Packen Papiertaschentücher, weil wir werden Tränen vergießen, ob all der Möglichkeiten, die dann halt nicht verwirklicht wurden. Aber wir sind ja nun, wir sind keine Forschungseinrichtung mit steuerlicher Förderung. Wir sind auch keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Wir finanzieren uns selber und unsere Aktionäre. Das heißt, du musst schon ein bisschen priorisieren. Und der Weg einer Entwicklung ist ein Trichter. Das ist einfach das Natürliche. Und es gibt viele Dinge, die technisch beeindruckend sind, die leistungsmäßig beeindruckend sind. Aber es muss halt immer, es muss alles passen. Es muss die Marktsituation passen, die Erlösfähigkeit, die Kostensituation. Es muss in deine gesamte Anlaufsituation reinpassen. Es muss in deine Gesamtpalette reinpassen. Und deswegen gibt es wunderschöne Lösungen, von denen man dann halt sagen wird, es wäre sehr schön gewesen, aber so wie wir es dann gemacht haben, war es besser und schöner und richtiger.
Besser, schöner und richtiger ist vielleicht auch das Stichwort für den Nachfolger. Der R107 kam nach der Pagode. Wie sehen Sie die Pagode im Vergleich zu dem, was darauf kam?
Da finde ich eben, da sieht man, wie die Pagode über sich selber hinausweist. Das wird heute in der Diskussion nicht so oft betont, aber die Grundform, dieser flache Riegel, der auf der Straße liegt, ist beim R107 wie beim W113 identisch gleich. Geht noch eins weiter, ist noch ein bisschen flacher und hat auf der einen Seite diese Schlichtheit der Grundform, ein flacher, leicht gekeilter, aber nur ganz leicht Body, Körper, der zeitgemäß, wir bewegen uns ja jetzt in die 70er hinein, sage ich mal, mehr Körperlichkeit noch zeigt, der more on steroids ist, der halt so ein bisschen aussieht, der einfach breiter ist, weiter auslädt. Aber von der Kernidee her genau die gleichen gestalterischen Grundsätze bedient und die weiterführt und damit eben das, was Geiger und Prag und Wilfert einstens aufgelegt haben, schon in die übernächste Generation dann hineintreibt und was ja dann auch wiederum die Grundlage bzw. die Grundarchitektur der gesamten sonstigen Produktpalette der Zeit war. Mhm. Das finde ich eine sehr gelungene Fortführung. Ohne Manierismus, ohne peinsames Festhalten an Überkommenem. Und das hat auch diese freundliche, vertrauenserweckende, solide Eleganz, die der Marke zu inne ist, nochmal unterstrichen. Mhm. So sehe ich das. Mhm.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie fahren selbst auch eine Pagode. Ist das Ihr erster Klassiker gewesen oder haben Sie davor schon einen Oldtimer besessen?
Also ich bin ja nun alt genug, dass die Autos, die ich am Anfang gefahren habe, mittlerweile alle Klassiker sind. Das kommt von selber. Aber wenn Sie so wie ich mit meiner Familie, wir haben die letzten also die letzten 20 Jahre in sieben verschiedenen Häusern gewohnt. Mhm. Und unterschiedlichen Ländern und Kontinenten. Wenn du das tust, dann vermeidest du, einen Fuhrpark auch noch mitzunehmen. Wir sind zurückgekommen und ich habe immer Klassiker gefahren, auch in meinen früheren Funktionen. Ich habe Händler, Kunden, Geschäftspartner mit auf die Millemilia genommen. Bin mittlerweile 5-mal Millemilia gefahren.
In was? Muss ich kurz dazwischen fragen?
Bisher immer in Flügeltüren. Mhm. Und möglicherweise dieses Jahr in einem Vorkriegsfahrzeug. Mhm. Schauen wir mal. Da wollen
nicht
wir
so schlecht. Was.
Nee, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ich bin im letzten Jahr auch London to Brighton gefahren in einem 1904er Simplex Viersitzer-Tourenwagen. Das sind Wahnsinn. Zwar nur 90, ja. Knappe 100 Kilometer, 90 Kilometer so ungefähr, aber da weißt du anschließend, was du getan hast. Du hast 5 Pedale, die einzige Bremse, die auf die Räder wirkt, ist da nicht dabei. Das sind zwar Bremsen, die wirken aber nicht auf die Räder. Die einzige auf die Räder wirkende Bremse ist eine Hebelbremse zu deiner Rechten, direkt neben der Schaltung. Funktioniert alles nur mit Zwischengas geben, rauf wie runter. Und hat keine Windschutzscheibe und London to Brighton findet immer am 1. Novemberwochenende statt und dieses Jahr war es eigentlich eine Unterwasserfahrt. Es hat geregnet ohne Ende, aber es war ein Heidenspaß, kann ich Ihnen sagen. Also sowas macht Spaß, habe ich immer gemocht. Ich hatte jetzt
insofern war Ihr Klassikerbedarf auch immer so ein bisschen gedeckt dann schon beruflich sozusagen.
Ne? Das ist in der Tat so und bei allen Funktionen, die ich hatte, habe ich immer diese Historie der Firma mit eingebunden. Bin mit Leuten aus Nordamerika, aus ganz Europa, auch nach Schorndorf ins Geburtshaus Gottlieb Daimlers gegangen, was uns gehört und wo wir auch Abende sehr nett verbringen können. Ein Ort, der eine innere Bescheidenheit und Frugalität ausstrahlt, die einfach unterstreicht, wie aus Schlichtem was Großartiges werden kann. Aber man muss halt die Schlichtheit bewahren können. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, eine Pagode zu kaufen, die einem Menschen gehört hat, den ich sehr, sehr immer bewundert habe und wo ich dankbar war, dass ich auch viel von ihm lernen konnte und war sehr froh.
Können Sie sagen, wer es war?
Ja, das kann ich schon. Das hat dem Jürgen Hubert hat das Fahrzeug mhm. gehört. Und das ist ein Mann gewesen, der nicht aus Württemberg ursprünglich stammte, sondern als kleiner Junge in den Kriegswirren erst nach Hagen und dann hier nach Stuttgart kam. Und schwäbischer in seiner Grundeinstellung am Schluss war als die meisten Schwaben, die ich kenne oder badnerischer als die meisten Badener, der wirklich die Marke geatmet hat. Sehr, sehr beeindruckend. Große Arbeitsdisziplin, großer strategischer Weitblick, große Menschenfreundlichkeit, aber absolute Neutralität und Disziplin im Vorgehen. Ich habe viele Leute gebrieft in vielen Funktionen, die ich hatte, wichtige Leute in dieser Firma. Und Jürgen Hubert hatte die Angewohnheit, mit einem braunen Filzstift seine Kommentare und Fragen an die Seite zu schreiben, in einer kleinen Architektenschrift, die immer auf der Linie war, sozusagen sehr gerade. Er wollte immer noch Material dazu, also vorne One-Pager, dann zu jedem Punkt noch eine Seite, macht weitere 15 Seiten. Dann zu allem, was da bezugsmäßig behauptet wird, hinten dran gegebenenfalls die Belege. Das war dann immer so ein Ordner. Da hast du montagmorgens den Ordner zurückgekriegt und auf Seite 47 oder 48 im Dokument war dann eine sehr schlaue Frage, wie das denn sein kann im Vergleich zu dem. Und als die Familie, mit der ich befreundet bin, mich fragte, ob ich ob ich das Fahrzeug gerne erwerben würde, hat mich das sehr gefreut, dass ich gefragt wurde. Und als mir die Kinder von Professor Hubert dann die letzte Schachtel seiner braunen Filzstifte sozusagen mit dazugegeben haben, war ich gerührt.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war's für heute. Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich noch einen zweiten Teil dieser Folge, schon in 2 Wochen. Und dann wird es nochmal richtig spannend. Ich spreche mit Markus Breitschwert noch weiter über seine Pagode aus dem Vorbesitz von Jürgen Hubert. Wir sprechen auch darüber, auf was man beim Kauf einer Pagode achten sollte. Wir sprechen außerdem über ein anderes Fahrzeug, das ihm auch noch gehört und das bei ihm in der Garage steht und das kein Mercedes ist. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über das spannende Thema Mercedes Heritage, den Verkauf des berühmten Uhlenhaut-Coupés, der so viele Wellen geschlagen hat, als teuerstes Auto der Welt. Markus Breitschwert wird so ein bisschen erzählen, wie es dazu ging bei der Auktion im Mercedes-Museum. Er war ja live dabei. Und wir wagen auch noch einen Blick in die fernere Zukunft. Es lohnt sich also unbedingt, da auch reinzuhören und wieder mit dabei zu sein. Bis dahin sage ich für heute schon mal vielen, vielen Dank an Markus Breitschwert für seine Zeit und für das offene, wirklich spannende Gespräch. Danke auch an Frank Scheibner, der alles rund um das Interview so perfekt organisiert hat, und auch an das ganze hilfsbereite Team vom Mercedes-Museum. Wenn ihr noch nicht da wart, schaut da mal rein, das ist wirklich ein Besuch wert. Danke aber auch natürlich vor allem an euch alle da draußen fürs Zuhören, fürs Abonnieren von Motorikonen in eurem Podcast-Player und fürs tolle Bewertungen verteilen. Vielen, vielen Dank und dann sage ich jetzt einfach mal alles Gute. Und bis zum zweiten Teil dieser Folge. Fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.